Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid und ich freue mich sehr. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut. Ich bin heute auch wieder nicht alleine, sondern ich habe einen ganz, ganz besonderen Gast mit dabei. Ist Dr. René Sasse. Er ist Rechtsanwalt und jeder, der tiefer im Heilpraktikerwesen einsteigt, der wird irgendwann über ihn stolpern. Er ist einerseits sehr organisiert in Fachverbänden, aber er hat damals im Jahre 2019, als das Gutachten über das Heilpraktikerrecht so in Auftrag gegeben wurde, wo ganz, ganz viele Fragestellungen waren, hat er ganz viel Hilfestellung geleistet für die gesamten Berufsverbände. Er kümmert sich sehr stark auch um Heilpraktiker zum Thema, wie mache ich überhaupt einen Vertrag, einen Behandlungsvertrag. Also er ist aus meiner Sicht die Koryphäe für das Thema Heilpraktikerrecht in Deutschland. Deswegen freue ich mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, heute hier mit dabei zu sein. Und deswegen begrüße ich Sie an dieser Stelle schon mal ganz herzlich, Herr Dr. Sasse. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute mit in diesem Podcast sind.
Auch von mir, hallo an alle und vielen Dank, dass ich heute hier teilnehmen kann. Ich bin gespannt.
Genau, und wir haben uns heute ein Thema rausgenommen. Darf ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie online Psychotherapie betreiben? Wir haben dazu, das wissen Sie vielleicht gar nicht, haben wir in unseren sozialen Netzwerken mal gefragt, schickt uns doch mal Fragen. Und ich muss sagen, das waren viele, viele Fragen. Ich muss es an dieser Stelle sagen, wir werden heute die nicht alle beantworten können. Aber ich habe Herrn Dr. Sasse schon ein bisschen das Versprechen abbringen können, dass wir das vielleicht auch noch mal machen können, um so ein paar Themen aufzugreifen. Heute wollen wir uns eher auf dieses Thema beschränken und wollen dazu einige grundlegende Fragen klären. Es waren manchmal auch sehr spezielle Fragen mit dabei. Das können wir hier nicht alles abbilden. Aber wie gesagt, wir haben vielleicht die Möglichkeit, das nochmal zu machen. Und deswegen wäre ich Ihnen aber, bevor wir anfangen, Herr Dr. Sasse, weil Sie noch nicht alle kennen, gerade die vielleicht jetzt neu in dem Bereich sind, mögen Sie sich einmal bitte nochmal kurz selber vorstellen.
Ich bin Rechtsanwalt in der schönen Stadt in Dortmund in eigener Kanzlei und widme meine anwaltliche Tätigkeit dem Heilpraktikerrecht, das jetzt schon seit mittlerweile über 13 Jahren. Ja, jeder im Heilpraktikerrecht wird irgendwo mal wahrscheinlich auf mich gestoßen sein, sei es über Verbände oder eben nicht über Verbände. Mein Newsletter ist relativ weit verbreitet und ich betreibe natürlich mein mittlerweile recht bekanntes Online-Portal für Heilpraktiker, heilpraktikerrecht.com, wo ich die ganzen Informationen, so mein gesammeltes Fachwissen zum Heilpraktikerrecht, relativ laiengerecht dann eben Ihnen zur Verfügung stelle.
Genau, und das ist vielleicht auch nochmal, sage ich an dieser Stelle schon mal, echt ein super Tipp, weil es, wie ich finde, gegen eine sehr günstige Mitgliedschaftsgebühr möglich ist, eine Jahreslizenz zu erwerben, wo man eben an ganz viele Dinge rankommt. Ich habe das gerade vor einiger Zeit, ne, gerade mit, wie sieht so ein Behandlungsvertrag aus? Also da ist so, so viel drin und so, so viel Fragestellung, was Sie damit reinpacken. Das ist echt sehr, sehr hilfreich. Also das weiß ich schon auch von Erfahrungen, die mir berichtet wurden, dass es ein super Geschenk eigentlich ist. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Dann lassen Sie uns mal anfangen, dieses, wie ich finde, sehr spannende Thema der Online-Arbeit. Und ich leite das vielleicht erstmal so ein. Aus meiner Sicht ist diese Fragestellung ganz stark eben auch in dieser Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit eben hochgekommen, wo eben es nicht möglich war, jetzt wirklich offline zu arbeiten. Dann gibt es diesen Begriff der sogenannten Telemedizin. Also es wird immer telemedizinlastiger. Und somit stellt sich auch die Frage, okay, Heilpraktiker für Psychotherapie, dürfen wir online Psychotherapie betreiben? Und dieser Frage wollen wir heute mal ein bisschen auf den Grund gehen. Warum? Weil es gibt natürlich das Psychotherapeutengesetz, da werden Sie heute vielleicht noch ein bisschen was sagen. Also es gibt unterschiedliche Gesetze, aber woran orientieren wir uns? Was gibt es schon? Und manchmal, ohne dass ich das weiß, ist es aber auch so, manchmal gibt es noch gar nicht alles ausformuliert und in Gesetze gepackt. Und da muss man manchmal mit klarkommen. Das will ich schon mal hier sagen, das habe ich in anderen Bereichen auch so erlebt. Und da wollen wir mal uns auf den Stand jetzt ja, bringen. Und dazu habe ich eine Reihe von Fragen, die ihr gestellt habt, auch nochmal mit jetzt reingebracht. Und lassen Sie uns mal vielleicht anfangen mit dieser Frage der rechtlichen Rahmenbedingungen. Ja, also die Frage, dürfen Heilpraktiker für Psychotherapie ihren gesamten Behandlungsprozess eben online durchführen? Oder zum Beispiel ist eine Erstbegegnung, Anamnese und Diagnostik, ist es wichtig, dass der Patient auf jeden Fall erstmal persönlich erscheinen muss? Das ist eine Frage, die zum Beispiel sehr, sehr häufig gestellt wurde. Vielleicht fangen wir damit mal an.
Damit können wir gerne anfangen. Also prinzipiell ist es eine wahnsinnig interessante Fragestellung. Da entwickelt sich gerade sehr viel. Und wie immer im Heilpraktikerrecht gibt es kaum wirklich valide Vorgaben. Das Heilpraktikerrecht, das kann man sich so vorstellen, da liegt so ein großer Nebel drauf und da stochert man immer so ein bisschen drin rum. Aber so ganz genau kann Ihnen da wirklich keiner erklären, wie das ist. Das ist ein ganz starker Kontrast zum Arztrecht oder zum Recht der Psychotherapeuten. Heilpraktikerrecht ist wesentlich unschärfer und man muss sich dann immer an die besten rechtlichen Lösungen herannähern. Ja, da habe ich mich quasi drauf spezialisiert, weil es ist ein großer Fehler, wenn Sie das Berufsrecht der Psychotherapeuten übernehmen und das jetzt auf den Heilpraktiker für Psychotherapie anwenden. Daher kommen auch hier viele, viele Missverständnisse. Also, wenn in der Berufsordnung der Psychotherapeuten drinsteht, dass man keine Online-Behandlung machen darf, beziehungsweise nur nach vorheriger persönlicher Anamnese, dann bedeutet das für den Heilpraktiker nichts. Also diese Berufsordnung ist für Heilpraktiker absolut irrelevant in direkter Anwendung. Das heißt, wenn Ihnen jemand sagt, Sie dürfen das nicht, weil es stünde dort drin, vergessen Sie das. Das hat nichts mit Ihrer Tätigkeit als Heilpraktiker zu tun. Als Heilpraktiker für Psychotherapie sind Sie relativ frei erstmal. Es gibt nicht so wahnsinnig viele konstitutive Vorgaben, wie es dann bei Ärzten oder Psychotherapeuten gibt. Das ist also wirklich ein ganz anderes Berufsbild auch dadurch, weil in diesen anderen Berufen mit Ärztekammern, mit Psychotherapeutenkammern wird ein Berufsrecht vorgegeben und man erklärt den Leuten, wie sie es zu machen haben. Beim Heilpraktiker ist es mehr Eigenverantwortung. Da kommt das Problem quasi so ein bisschen durch die Hintertür, durch die haftungsrechtlichen Fragen. Also, die Antwort lautet, im Prinzip verbietet Ihnen keiner Online-Psychotherapie zu machen, das heißt, Sie dürfen es. Aber Sie haften, wenn Fehler passieren. Im Prinzip die gleiche Thematik wie bei jedem Behandlungsfehler. Und da kann man dann durchaus mal so sich an das ärztliche oder psychotherapeutische Berufsrecht ja so Anleihen machen. Man schaut mal, was müssen die eigentlich machen, damit das rechtskonform ist. Und wenn man dann das quasi als Heilpraktiker einhält, mit einem gewissen Abschlag vielleicht, ist man quasi erst recht auf der sicheren Seite. Aber es ist nicht so, dass Sie als Heilpraktiker, wenn Sie zum Beispiel Online-Psychotherapie durchführen, irgendeine Aufsichtsbehörde ankommen könnte und Ihnen das verbieten könnte aktiv. Das ist da nicht der Fall. Das Problem entsteht dann, wenn Sie es machen und nachher gibt es irgendeinen Schaden für eine behandelte Person, die kann dann eventuell gegen Sie vorgehen, Regressansprüche stellen. Und deshalb müssen Sie dann doch schauen, wo sind da die Grenzen, was darf ich, was darf ich nicht. Soll ich gleich ins Detail gehen oder wollen wir noch?
Das machen wir auf jeden Fall. Ich will nur einmal kurz nochmal sozusagen, ich halte mal gerne ganz kurz an und fasse das nochmal zusammen und dann können Sie mir sagen, ob ich das richtig verstanden habe. Also, wir haben das Thema Online-Psychotherapie. Die große Frage, darf ich Online-Psychotherapie durchführen? Okay. Habe ich bisher verstanden, okay, es gibt kein Gesetz, was dagegen spricht. Das heißt, wir dürfen es tun. Gleichzeitig ist es so, dass andere Berufe wie Ärzte, Psychotherapeuten klare Regelungen in ihren Berufsordnungen haben, die diesen Berufsgruppen etwas vorgeben. Darunter fallen wir aber nicht. Deswegen fällt das rechtlich gesehen erstmal gar nicht in unseren Bereich. Jetzt bedeutet das wie folgt, dass wir Online-Psychotherapie durchführen dürfen. Frage ist, was ist, wenn etwas passiert? Es ist die Frage nach der Haftung. Das heißt, wenn wir uns dann jetzt aber im weiteren Verlauf, und da werden Sie ja gleich ins Detail gehen, uns schon daran ein bisschen orientieren, was die anderen machen, dann sind wir noch mehr auf der sicheren Seite. Ich gehe ganz stark davon aus, dass gleich nochmal der Begriff Sorgfaltspflicht oder so kommen wird. So, also das heißt aber nochmal, wenn ich das richtig zusammenfasse, das, was man manchmal liest, dass der Patient erstmal für die erste Sitzung oder für die Anamnese und Diagnostik live direkt anfassbar vorbeikommen muss. Dafür gibt es erstmal keinen rechtlichen Grundsatz für Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie. Erste Frage ist, habe ich das richtig verstanden? Und zweite Frage, führen Sie dann noch gerne weiter aus.
Genau, Sie haben es korrekt verstanden. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. In dem Falle können wir also gleich weitergehen, weil Sorgfaltspflichten ist natürlich dann das Stichwort, auf das man eingehen muss, weil es gibt ein relativ berühmtes Urteil des Bundesgerichtshofes zu Sorgfaltspflichten von Heilpraktikern. Da wurde gesagt, man haftet als Heilpraktiker nach einem ähnlichen Maßstab wie Allgemeinmediziner. Das heißt, wenn ein Arzt haften würde, ein Allgemeinmediziner, dann könnte auch der Heilpraktiker haften, wenn er diesen Standard unterschreitet. Das ist ganz aktuell ein bisschen im Fluss. Da nähert man sich teilweise fachärztlichen Standards an, muss jetzt aber nicht im Rahmen dieses Videos uns hier sehr interessieren. Ist dann auch in Folgeveranstaltungen gerne mal ein Thema. Jetzt müssen Sie sich bewusst machen, Sie haften quasi ähnlich wie ein Allgemeinmediziner. Also, wenn der Arzt eine fehlerhafte Fernbehandlung macht, dann ist das der Maßstab, an dem Sie sich haftungsrechtlich so etwa anlehnen können, orientieren können. Wie gesagt, es gilt nicht eins zu eins. Wo genau die Grenze geht, das wird Ihnen höchstens ein Richter irgendwie sagen können. Das ist halt Heilpraktikerrecht spezifisch. Diese Unschärfen, die bleiben immer leider bestehen. Aber auf der sicheren Seite sind Sie eben, wenn Sie den Arztstandard erfüllen. Es bleibt dabei, die Berufsordnung gilt nicht für Sie, keine konstitutiven Vorgaben, aber sichere Seite, wenn Sie es mal erfüllen.
Ganz kurz, ne?
Ja,
Sie machen
ja.
sofort, mir ist nochmal wichtig, dass wir es nochmal auseinanderklammern sind. Also, das heißt nochmal, gesetzlich ist es erlaubt. Also, das heißt, wir sind eher in Frage einer haftungsrechtlichen Frage. Das ist nochmal,
Genau,
und das wollte ich
genau.
nur mal kurz
Ja,
rausarbeiten.
genau. Also man kann überlegen, wenn man es jetzt ganz doll treibt, ob es dann irgendwie eine Widerrufsthematik bezüglich der Heilpraktikerlaubnis gibt. Also wenn ich jetzt also wirklich Extremfälle bilde, wenn ich sage, ich heile Krebs per Videoschalte oder sowas, da kann man mal an andere berufsrechtliche Konsequenzen denken, aber das dürfte nicht sein, was hier in irgendeiner, was realistische Risiken betreibt. Ja, also Berufsrecht ist beim Heilpraktiker immer gleich der Widerruf der Erlaubnis. Darunter gibt es kaum was. Wenn das gefährlich ist, was man macht, kann man an Untersagungsverfügung denken, aber auch, was soll da so großartig gefährlich dran sein? Ja, also das müssten immer Extrembeispiele sein. Und Sie müssen einerseits unterscheiden einleiten, die ausschließliche Fernbehandlung und die unterstützende. Die unterstützende ist das, Sie haben einen Patienten, den Sie eh in Präsenz behandeln, der zu Ihnen kommt und nachmittags ruft er Sie an, weil auch Anruf, also Fernbehandlung ist nicht nur Video-Fernbehandlung, ist auch Anrufen, Briefe schreiben, E-Mail schreiben, alles, wenn wir keine körperliche Anwesenheit haben. So. Wenn es so eine unterstützende Fernbehandlung ist, da sind Sie auch sehr frei. Also so, wenn Sie den Patienten einmal gesehen haben, dann sind die Sorgfaltspflichten grundsätzlich erfüllt. Das Problem, was uns hier mehr beschäftigt, ist die ausschließliche Fernbehandlung. Also wenn Sie wirklich zu keinem Zeitpunkt Kontakt zu dem Patienten haben, persönlichen Kontakt vor Ort. Weil auch das hier, was wir hier machen, wir haben ja auch quasi Kontakt miteinander, wir sehen uns, aber es fehlt eben die räumliche Nähe. Ja, wir sind auf Distanz, deshalb ist das quasi eine Situation, die der Fernbehandlung relativ gut entspricht. Und die Ärzte haben in ihrer Berufsrecht in ihrem Berufsrecht, in der Musterberufsordnung, einen Passus stehen zur ausschließlichen Behandlung, Fernbehandlung. Der lautet: Die ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärztliche Sorgfalt, ja, gewahrt wird. So könnte man zusammenfassen. Und das kann man auf Heilpraktiker ummünzen. Ein bisschen umgestalten. Ich habe es ausführlich, also wen das wirklich im Detail interessiert, kann es bei heilpraktikerrecht.com nachlesen. Da habe ich die ganzen Themen detailliert verschriftlicht. Für uns hier ist wichtig der Maßstab ärztliche Vertretbarkeit. Also das münzen wir um in die heilpraktische Vertretbarkeit und die ärztliche Sorgfalt wird zur heilpraktischen Sorgfalt. Das heißt, Sie erfüllen Ihre Haftungsvorgaben, wenn Ihre Maßnahmen, Ihre Fernbehandlung vertretbar ist aus heilpraktischer Sicht. Also das kann man sich so vorstellen, fragen Sie 10 Kollegen, findest du das fachgerecht, was ich hier mache? Wenn alle 10 sagen ja, dann ist das der heilpraktische Standard. Das wäre sonst empirisch zu ermitteln, nur hier Sachverständigengutachten. Und die Sorgfalt, die erforderliche. Also auch da muss man natürlich schauen, ist das, was ich hier tue, sorgfältig im Sinne eines Heilpraktikers. Da fängt es eben schon an bei der Auswahl des Tools, was ich da nutze, um sowas zu machen. Datenschutzrechtliche Fragen kommen wir nachher noch zu und so weiter. Also der gesunde Menschenverstand hilft dabei schon enorm weiter. Und wollen Sie kurz zusammenfassen oder soll ich gleich
Ja,
zur
genau. Vielleicht können wir sogar ein
Detailen?
paar Beispiele jetzt bringen, ne? Also
Ja,
das heißt, wir orientieren uns sozusagen an den ärztlichen Standards. So, ne? Das haben Sie gerade gesagt. Und jetzt sind wir, wie gesagt, in der Haftungsfrage. Sie haben eben schon mal angedeutet, in Anführungszeichen, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass man sozusagen die Zulassung verlieren würde. Da müsste man aber, glaube ich, schon sehr große
Ja,
Unterschied
extremst,
machen.
extremst, ja.
Also, was wir sowieso nie lehren würden, das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, ich mache jetzt hier, ich heile Krebs online. Also, das geht ja schon auch in ganz andere Bereiche. Wir sind ja für fundierte Arbeit bekannt. Also, das machen wir nicht, okay. Und jetzt wäre ja die Frage, ich weiß nicht, ob das so ein guter Übergang wäre in Richtung Sorgfaltspflicht. Sie haben jetzt eben schon mal gesagt, okay, ich frage nach den Standards, ich frage 10 Heilpraktiker, was wird da gesagt? Das entwickelt sich ja auch immer weiter. Also ich kenne auch bei Hautärzten, die machen das Screening teilweise wirklich auch online und so weiter, aber das ist vielleicht nochmal ein anderer Punkt. Und Sorgfaltspflicht würde für mich jetzt bedeuten, und Sie können es vielleicht gerne nochmal ausführen, ist, wenn ich jetzt ich mache mal beim Heilpraktiker für Psychotherapie. Ich habe einen suizidalen Patienten. Ich habe einen Patienten mit einer schweren depressiven Episode. Da verbietet es mir die Sorgfaltspflicht, online diese Person ausschließlich zu betreuen. Haben Sie vielleicht noch andere Beispiele oder wie wir uns so ein bisschen ausdifferenzieren können, dass ich eine Orientierung
Schon
bekomme?
das Beispiel des suizidalen Patienten kann problematisch sein, weil wenn Sie jetzt jemanden kontaktiert, der unmittelbar suizidal ist und Sie ein Risiko haben, dann können Sie natürlich und nur die Möglichkeit der Fernbehandlung haben, dann müssten Sie die sogar ergreifen. Dann können Sie ja nicht sagen, Entschuldigung, ich kann nichts tun, machen Sie mal. Also das ist keine Option. Deshalb da immer differenziert schauen. Grundsätzlich muss die Fernbehandlung ebenso effektiv sein, wie eine Präsenzbehandlung es wäre. Das ist so der Grundsatz. Also wenn Sie das Gefühl haben, es ist weniger hilfreich, dann sollten so die ersten Bauchschmerzen kommen. Natürlich immer gewisser Abschlag ist da. Im Bereich der Psychotherapie ist es vielleicht nicht so relevant, aber ansonsten bei Ärzten ist es so, wenn die Sinnesorgane brauchen, um Dinge wahrzunehmen, den Geruch oder den Blutdruck messen müssen, dann können die natürlich keine Fernbehandlung anbieten, weil das Riechen geht zumindest noch nicht über diese Fernkommunikationsgeschichten. Ja, oder wenn sie irgendwelche ja, Sinnesorgane benötigen, die eben nicht auf Fernkommunikation probieren. Geruchssinn, Tastsinn, auch sowas, ja. Das wäre jetzt vielleicht bei der Körperpsychotherapie eben auch schwierig, die so durchzuführen. Aber es bleibt immer eine medizinische Frage letztendlich, wenn es da Therapeuten gibt, die meinen, das geht auch so, dann ist das okay. Ja, Erkrankungen, die eben eine körperliche Ursache haben können, die werden natürlich beim Heilpraktiker, bei Psychotherapie sowieso vorher irgendwann mal ärztlich ausgeschlossen. Da wären Fernbehandlungen dann eben problematisch. Aber gerade wenn Patienten zu Ihnen kommen und sagen, die körperlichen Geschichten sind schon ausgeschlossen oder sind schon therapiert, dann ist man da relativ frei. Wenn Sie irgendwie Bedenken bekommen, ob das, was Sie da machen, noch so dem allgemeinen Standard entspricht, dann eben die Fernbehandlung beenden und zum persönlichen Besuch auffordern. Der Unterschied zum Arzt ist vielleicht auch noch der bei den Ärzten, die sollen nur im Einzelfall sowas machen. Da ist es eigentlich weiterhin die Ausnahme. Das Kriterium würde ich jetzt auf die Heilpraktikerschaft nicht übertragen. Das ist jetzt wirklich Dr. Sasse Rechtsfortbildung, aber ich bin auch der Erste und Einzige wahrscheinlich, der sich diese Gedanken gemacht hat, ob man als Heilpraktiker das quasi plan systematisch machen kann. Also ob sie wirklich eine reine Online-Praxis aufmachen dürfen. Das wäre bei Ärzten etwas schwierig, weil da haben wir einen Einzelfallvorbehalt. Den gibt es für Heilpraktiker eigentlich nicht. Also nach meiner Rechtsansicht dürften Heilpraktiker eine reine Online-Praxis haben. Der Praxissitz, das sind Fragen, die man dann klären müsste. Es gibt nach meiner Ansicht aber kein Verbot. Aber wie gesagt, das ist relativ vage rechtlich zu beurteilen, würde man dann eventuell mit Gesundheitsämtern im Einzelfall abklären müssen.
Genau, und was ich irgendwann mal gelernt habe in ganz vielen Fragestellungen, was rechtlich das angeht, ist, dass im Einzelfall möglicherweise dann ein Gericht entscheidet. Also es gibt noch keinen einzigen Fall und dann gibt es einen Fall, wo etwas passiert und dann gibt es als erstes eine Rechtsprechung und daran wird dann angefangen, sich zu orientieren, oder?
Ja, in Bezug auf Heilpraktiker eben. Da bei Ärzten gibt es das Arztrecht, die Ärztekammern oder die Psychotherapeuten kann man, die das quasi auslegen und sagen, wie man es anzuwenden hat und dann auch Urteile. Nur bei Heilpraktikern gibt es dieses Korrektiv der Kammer eben nicht. Das heißt, die Gesundheitsämter haben da meist keine großen Ambitionen, was zu machen. Das heißt, da wird es tatsächlich erst bei irgendwelchen Klageverfahren dann relevant. Das führt eben immer zu diesen Skandalen im Heilpraktikerrecht, weil die Leute es relativ weit treiben können. Und erst wenn es dann extrem ist, dann reagiert irgendjemand, aber dann sind wir immer gleich im Bereich des Skandals. Das wird halt nicht vorher unterbunden.
Genau, und deswegen ist aber auch so, deswegen finde ich es so wichtig, dass wir es nochmal wirklich trennen, weil im Internet kursieren dann ja unterschiedliche Dinge. Ja, du darfst das, nein, du darfst das nicht, und dann wird das Psychotherapeutengesetz rangeholt und dies und das. Also ich finde das wichtig, das nochmal zu trennen, eben ganz wichtig.
Ja, also das ist ein Großteil meiner Tätigkeit, ist es, Mythen des Heilpraktikerrechts erstmal auszuräumen. Also oft kommen Mandanten zu mir und sagen, sie hätten in der Schule dies oder jenes gelernt oder hätten im Internet dies oder jenes gelesen. Und das ist meistens irgendwie entweder frei erfunden oder irgendwie 50 Jahre veraltet. Deshalb hören Sie uns hier gut zu, dann sind Sie auf dem aktuellen Stand und relativ valide informiert. Das ist eben so. Im Arztrecht sind Sie juristisch ganz toll beraten, weil Sie 1 Million Kanzleien haben, die Arztrecht machen.
Ja.
Für Heilpraktiker ist das Rechtsberatungsangebot dann schon wesentlich übersichtlicher. Und das führt auch dazu, dass viele eine Rechtsberatung machen, die es vielleicht lieber nicht machen sollten. Ich meine jetzt keine Anwälte, keine Kollegen, sondern ich meine tatsächlich irgendwelche Hobbyjuristen.
Ja, genau, genau, deswegen ist es ja wichtig, dass wir darüber sprechen, weil natürlich die Fragestellung, die in der heutigen Zeit, das merke ich auch, immer mehr kommt. Ich bin ja jetzt kein Arzt, also das heißt, ich habe keinen durchlaufenden Patienten, ich bin also freier. Die Welt gestaltet sich freier, das heißt, auch der Ort, an dem ich bin, gestaltet sich möglicherweise freier, das heißt, ich bin vielleicht viel unterwegs. Eine Frage kam, ich möchte im Wohnmobil unterwegs sein, ist es dann möglich, Online-Psychotherapie durchzuführen oder... Manchmal ist es ja so, ich sitze jetzt im hohen Norden und es gibt aber Menschen, die auf mich aufmerksam geworden sind in Süddeutschland, die jetzt aber nicht jedes Mal für eine Stunde oder so fahren können und dann eben die Möglichkeit nutzen möchten, okay, diese Online-Psychotherapie durchzuführen. Und wie gesagt, aha, es ist nicht verboten, wir haben kein Gesetz, es ist auch nicht das, was im Internet sehr stark kursiert, deswegen massiere ich das immer, die Anamnese muss sozusagen live durchgeführt werden. Also das steht manchmal da. Diesen Grundsatz, den kann man verstehen, der orientiert sich, korrigieren Sie mich gleich, am Arztrecht diese Standards, aber es gibt eben keine gesetzliche Vorschrift darüber, richtig?
Ja. Also im Bereich der Psychotherapie ist eben so die Frage, ob man dann Gestik und Mimik, inwiefern man die braucht oder auch wirklich vor Ort braucht oder ob das eben ausreichend zweidimensionales Videobild zu haben. Wenn das wirklich so ist, dass man für die ordnungsgemäße Ausübung einen persönlichen dreidimensionalen Gestikeindruck braucht, ne, das wäre dann eben ein Fall, wo ich sage, da geht die Fernbehandlung eben nicht mehr.
Genau, und für mich Orientierung ist immer okay, Standard, wenn man andere Menschen fragt. Und anscheinend, so hört sich, das hört sich jetzt komisch an, aber auch die Stimmigkeit, passt das noch so? Also ich als Gefühl, kriege ich das Gefühl, ich bin verbunden mit dem Patienten, ich kann ihm gut helfen, oder habe ich das Gefühl, ich verliere da vielleicht die Verbindung oder es hat nicht den Effekt. Das sollte für mich sozusagen eine innere Alarmglocke sein, um zu sagen, nee, dann bitte live und direkt.
Genau. Und natürlich immer die technischen Standards beachten. Auch das gehört zur Sorgfaltspflicht jetzt. Gute Tonübertragung, gute Videokamera, gute technische Tools nutzen, damit man da eben auch abgesichert ist. Und da muss der Anwalt natürlich darauf hinweisen, Versicherungsschutz. Also klären Sie mit Ihrer Versicherung, dass Online-Sitzungen auch vom Versicherungsschutz umfasst sind.
Genau, sehr, danke nochmal. Ein ganz wichtiger Hinweis. Genau, das sollte auf jeden Fall mit drin sein. Und gleichzeitig will ich nur kurz eine Empfehlung geben, ist, es gibt auch wieder orientiert gesetzliche Krankenkassen. Es gibt bestimmte Tools, die sozusagen zugelassen sind für Psychotherapeuten, Psychotherapie zu betreiben. Ich habe da mal eine Liste, ich glaube, das waren so 25 oder so. Ich weiß nicht, ob Sie da auch schon Kontakt mit hatten, mit bestimmten Programmen, die auch datenschutzrechtlich alles das erfüllen. Das wäre jetzt über Zoom so nicht möglich. Zoom würde da die Richtlinie nicht erfüllen. Wie gesagt, korrigieren Sie mich, sondern es gibt da so eine Liste von Programmen, die zumindest Psychotherapeuten nutzen, um datenschutzrechtlich diese Psychotherapiesitzung auch rechtlich sicher zu gestalten.
Da ist es tatsächlich so, wenn Sie diese Tools nutzen, die für Psychotherapeuten zugelassen sind, sind die eben erst recht für Heilpraktiker zugelassen. Damit kann man dann überhaupt nichts mehr falsch machen. Zoom ist mittlerweile eine reine Glaubensfrage. Also die einen sagen eben, man kann das so einstellen, dass das datenschutzrechtlich okay ist. Die anderen sagen, nein, das sei ganz fürchterlicher Datentransfer in die USA und sei ganz bei Todesstrafe verboten. Mir liegen keine Fälle vor, dass Datenschutzbehörden es tatsächlich mal beanstandet haben. Muss aber nichts heißen. Im Zeitalter von nationaler Datensouveränität sollte man vielleicht mal erwägen, ein europäisches Produkt zu nutzen, ist dann die sichere Geschichte. Und da gibt es auch zahlreiche Anbieter, die zu guten Konditionen Ihnen da was ermöglichen.
Kurze Frage, ich müsste Sie mir auch sagen, falls das zu speziell ist, aber die Frage kam halt öfter, ist, wenn ich jetzt beispielsweise selber umherfahre oder im Ausland sitze und ich habe in Deutschland Heilpraktiker für Psychotherapie die Erlaubnis und ich behandle vorübergehend, wenn ich im Ausland bin, jemanden in Deutschland, das müsste aus meiner Sicht zulässig sein oder gibt es da auch irgendwelche Regelungen,
Ja,
die man noch beachten?
das sind diese ganzen Fragen mit Auslandsbezug. Das ist ein sehr problematischer Bereich. Sie haben einmal die Geschichten, Sie sitzen hier in Deutschland, der Patient sitzt aber im Ausland. Und die andere Geschichte ist, Sie sind im Ausland, machen aber eine Behandlung also für jemanden, der in Deutschland sitzt. Theoretisch können Sie auch im Ausland mit dem Wohnmobil sein und der andere ist eben auch im Ausland irgendwo in Österreich zum selben Zeitpunkt. Ich würde immer empfehlen, einmal gehen Sie zu Ihrem Steuerberater und fragen Sie den, was der von der ganzen Thematik hält, so umsatzsteuerrechtlich, ob das so. Und wenn der da nicht gleich ganz abwinkt, müsste man theoretisch jetzt mal in die nationale Rechtsordnung des Landes schauen, in dem Sie sich da gerade aufhalten, weil Sie sind ja in dem Land und dann ist die Frage, darf ich das? Und dann müssten Sie auch in die Rechtsordnung des Landes gucken, wo eventuell der Patient gerade sich aufhält, weil vielleicht gibt es da irgendwelche zwingende Rechte.
Okay, das.
Musterbeispiel immer, wenn Sie einen US-Amerikaner irgendwo behandeln, da würde ich immer zur Vorsicht raten, weil da haben wir natürlich ganz strenge Vorgaben. Und falls Sie nochmal vorhaben, demnächst einen USA-Aufenthalt anzugehen, wäre ich da immer skeptisch. Also ich würde dazu raten, Sachverhalte mit Auslandsbezug so gering wie möglich zu halten. Wenn wir in Europa sind, okay, das werden die Rechtsordnungen noch ähnlich sein, aber wenn ich es vermeiden kann, würde ich das vermeiden.
Okay, klingt fast als für eine eigene Folge nochmal, falls. Wir müssen mal gucken, ob
Das
wie
ist sicherlich, aber
wir.
ganz ehrlich, da bin ich ohne Recherche auch überfragt und da würde ich eine Antwort auch nur nach einer Woche in Klausur mit einem Steuerberater Ihnen geben, wo ich sage, okay, so ist das und wahrscheinlich käme da raus, wahrscheinlich so, könnte aber auch anders sein. Weil es sind keine Themen, die rechtlich so relevant sind. Wie viele Fälle gibt es da? Das ist noch nicht juristisch aufbereitet und wird es wahrscheinlich auch nicht. Ärzte dürfen es eben nicht. Und sobald sie die Grenze überschreiten, ist eigentlich ihre Heilpraktikererlaubnis eben wertlos. Ist nicht wie ein Führerschein, der quasi über die Grenze hinweg gilt, sondern wie ich als Anwalt, wenn ich in Österreich bin, darf ich auch keine Rechtsberatung machen. Deshalb dürfen Sie in dem anderen Land das nicht machen. Dann ist halt nur die Frage, wenn Sie es jetzt über Video in das andere Land zurückmachen, was ist das dann? Das werden wir wahrscheinlich in 20 Jahren oder so auch geklärt haben als Juristen, die so schnell arbeiten. Aber Stand heute würde ich einfach sagen, es ist zu kompliziert, dass es sich lohnen würde. Ja, und wenn Sie dann wirklich ein Geschäftsmodell aufziehen würden, dann machen Sie lieber in dem Land eine Approbation, die Sie brauchen. Und wenn es
Ja.
der eine Patient ist, der im Urlaub ist, dann würde ich das vielleicht nicht zu sehr
Ja,
hinterfragen.
genau. Auch da ist wieder die Frage, genau, ne, wie ist das im Einzelfall zu bewerten, ne, wenn jemand mal im Urlaub ist, er möchte aber trotzdem die Therapie weiter nutzen. Ne, solche Fälle gibt es dann ja auch. Okay, da muss man wieder mit gesundem Menschenverstand, das höre ich auch ab und zu mal raus. Man muss immer versuchen, auch den gesunden Menschenverstand da walten zu lassen. Sehr spannende Frage, die ich auch noch finde, ist, Fernbehandlung. Also, wir sagen ja, Online-Psychotherapie gilt als eine Fernbehandlung, nur vom Begriff her. Und jetzt ist es so, wenn wir das Thema Werbung, das ist doch irgendwie ich darf es durchführen, aber helfen Sie uns da nochmal kurz. Wie ist das werbungstechnisch? Ich darf keine Werbung dafür machen, ne? Das ist der.
Das ist nämlich immer dann das quasi, wo man dann den Leuten wieder erst sagt, sie dürfen es, aber dann kommt man eben mit dem Holzhammer und sagt ihnen, ihr dürft aber keine Werbung dafür machen. Also das ist der große Unterschied. Man darf Online-Psychotherapie machen, was man aber nicht machen darf, ist Werbung für Online-Psychotherapie. Paragraph 9 Heilmittelwerbegesetz. Da gibt es eine schöne Regelung, da wird auch Fernbehandlung mal definiert, aber nur im werberechtlichen Sinn. Ich lese mal kurz vor. Unzulässig ist eine Werbung für die Erkennung oder Behandlung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden, die nicht auf eigener Wahrnehmung an dem zu behandelnden Menschen oder Tier beruht. Eigene Wahrnehmung heißt hier wirklich Vor-Ort-Wahrnehmung. Nicht so über Zoom oder sonst wie was, sondern Wenn er nicht persönlich anwesend ist, dann dürfen Sie nicht für die Behandlung werben. Um das auf die Spitze zu treiben, ich hatte mal einen Abmahnverband tatsächlich, der eine Geistheilerin abgemahnt hat, die telefonische Sitzungen angeboten hat und gesagt, sie könne eben über das Telefon auf Leute einwirken. Das war jetzt keine Psychotherapie, sondern Geistheilung, aber ich fand das ziemlich abstrus. Aber es war tatsächlich, fällt das auch unter dieses Heilmittelwerbeverbot. Es ist ein bisschen im Fluss, das hatte ich auch schon bei einer der Fragen mal gesehen. Es gibt so eine Ausnahmeregelung neuerdings. Neuerdings, gut, es sind schon ein paar Jahre, aber für Anwälte ist alles unter 5 Jahren neuerdings. Das bedeutet, kann ich auch mal kurz vorlesen, Satz 1, also dieses Verbot von gerade ist nicht anzuwenden auf die Werbung für Fernbehandlungen, die unter Verwendung von Kommunikationsmedien erfolgen. Jetzt kommt's, wenn nach allgemein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kontakt mit dem zu behandelnden Menschen nicht erforderlich ist. So. Jetzt haben in den letzten Jahren die Ärzte versucht zu klären, was ein allgemein anerkannter fachlicher Standard ist für Ärzte. Sie sind auf einem guten Weg dahin. Der BGH hat jetzt auch schon was dazu gesagt. Es ist nicht so simpel, wie man denkt. Das ist nicht diese Logik, ich frage jetzt den Ärzten und weiß das, sondern da geht es um Leitlinien, um Richtlinien und da guckt, was ist ein Standard und so weiter. So. Wenn wir das jetzt geklärt hätten, wäre die Frage, gut, als Heilpraktiker kann ich jetzt keinen ärztlichen Kontakt ersetzen. Bin kein Arzt. Dann könnte man überlegen, gilt das jetzt abstrakt? Also, wenn der ärztliche Kontakt nicht erforderlich ist, darf ich dann auch als Heilpraktiker Werbung machen? Oder ist es für mich als Heilpraktiker unmöglich, diese Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen? Ich war lange der Ansicht, dass man es wahrscheinlich dürfte, wenn das so erfolgt ist, habe meine Meinung aber ein bisschen, man sagt als Jurist immer, fortgeführt. Also Gerichte irren sich ja nie und ändern ihre Meinungen nie, sondern führen die Rechtsprechung fort. Insofern habe ich da meine Rechtsansicht fortgeführt und bin jetzt eher skeptisch, weil diese Ausnahmeregelung tatsächlich laut Gesetzesbegründung sich eher auf reglementierte Berufe fokussieren sollte und nicht so sehr auf die nicht reglementierten, was der Heilpraktiker eben ist. Ist eine sehr spannende Rechtsfrage. Da wird Klarheit auch nur irgendwann das Gericht bringen. Bis dahin, nur, na, was soll mein Mandanten raten? Sich darauf zu berufen, wenn man nicht weiß, dass es greift, ist wie Autofahren mit einem Airbag, der vielleicht aufgeht. Ne? Möchte man auch nicht unbedingt ausprobieren. Deshalb, ich wäre da skeptisch, aber das ist eine relativ offene Rechtsfrage.
Aber Frage, ich dürfte es schon auf meine Homepage schreiben, dass ich auch Online-Psychotherapie durchführe. Also Werbung ist, wenn ich jetzt so an bezahlte Werbung denke, ne? Ich führe hier
Ja,
online.
Werbung ist alles, was Ihre Dienstleistung fördert. Und das kann schon bei dem Begriff Online-Therapie auf der Webseite der Fall sein. Also ab da beginnt es in einen Graubereich zu gehen. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass das abgemahnt wurde, aber ich kann es nicht ausschließen, dass schon die Angabe, weil das fördert Ihre Dienstleistung, kann schon Werbung sein, könnte damit schon unzulässig sein. Da beginnt es schon quasi schwierig zu werden.
Das ist sehr spannend, weil jetzt kommt ja jemand zu einem. Es kann ja auch so, ich baue jetzt mal kurz einen Weg. Sie können ja kurz sagen, was Sie dazu denken ist. Jemand kommt, ich weiß ja noch, also bei mir zum Beispiel auch nicht, ist es Coaching oder ist es Psychotherapie? Also das heißt, jemand kommt ja erstmal und dann kann es sein, er ist bei mir drin, dann kann es in den Coaching-Bereich gehen. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal ganz kurz. Und dann sozusagen kann es aber auch Psychotherapie sein, dann habe ich keine Werbung dafür gemacht in dem Sinne, weil die Person ja bei mir ist und nicht aufgrund der Psychotherapie dieser Online-Werbung zu mir gekommen ist. Habe ich das so, sage ich mal, laienhaft richtig
Sie
ausgedrückt?
dürfen für Coaching, für Online-Coaching dürfen Sie Werbung machen. Also, das war gerade diese Definition, nur wenn es um Krankheiten oder sowas geht, dafür dürfen Sie nicht werben. Sie dürfen für ein Online-Coaching werben. Und wenn Sie jetzt bei dem Coaching bemerken, aha, doch lieber Psychotherapie, dann können Sie auch switchen. Es ist nur die Frage, inwiefern man für eine Online-Psychotherapie werben kann. Und das ist quasi eigentlich die größte Hürde, die man zu überwinden hat, weil man darf es eigentlich ausüben, aber man darf andererseits keine Werbung dafür machen. Und wie will man das Angebot dann bekannt
Gestalten.
machen, wenn ich es nicht bewerben darf? Wo dann die Grenzen liegen, da bräuchte man quasi wieder einen Musterfall, um da mal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Nur wenn man auf der sicheren Seite sein möchte, dürfte man eben keine Werbung dafür machen. Also der Gesetzgeber hält Fernbehandlungen relativ, also für gefährlicher als Präsenzbehandlungen und will es deshalb durchaus auch unterbinden. Und ja, das Problem hat man aktuell. Deshalb so richtige Geschäftsmodelle damit aufzuziehen, ist eben aktuell deshalb sehr kompliziert.
Das finde ich sehr spannend. Das gilt jetzt speziell für Heilpraktiker, ja? Also,
Gilt für alle. Das gilt
ja, aber
auch für
ich,
Ärzte.
genau, ich frage mich gerade, weil ich werde nie Namen nennen, aber es gibt durchaus Ärzte, mir fällt da jetzt auch im Bereich Hautärzte Screening bestimmt etwas ein, sozusagen, wo ein Vorscreening oder so stattfinden kann. Also, ich kenne Ärzte, die damit sozusagen auch werben. Das heißt, das ist schon schwierig.
Also ich habe, wie gesagt, wenn es nach allgemein anerkannten fachlichen Standard ein persönlicher Kontakt des Arztes nicht erforderlich ist, damit könnten die sich halt versuchen, da rauszureden. Als Heilpraktiker vielleicht.
Okay, genau. Okay, also auch
Aber
da.
bei Hauterkrankungen halt auch, ne, da ist es schon, es ist eigentlich eine gute Geschichte. Andererseits, ich weiß, ein Hausarzt, ein Hautarzt, wenn sie in Präsenz da sind, der hat eine Riesenlupe, guckt sich alles, weiß ich nicht wie groß an, kriege ich das Ergebnis durch irgendeine Webcam, die verpixelt ist, hin, dass, also da hätte ich auch haftungsrechtlich als Arzt vielleicht mal so ein bisschen Bedenken.
Genau, also und hier wäre wiederum, was Sie schon sagten, okay, wenn ich jetzt etwas tue, jetzt wäre es ja, wenn ich Werbung mache, dann verstoße ich ja gegen ein Gesetz. Das wäre sozusagen ein Gesetzesverstoß in dem Fall, der dann in irgendeiner Art und Weise geahndet wird durch ein Ordnungsgeld oder ich weiß nicht, wie das da.
Abmahnung. Das sind im Prinzip, was oft Wettbewerbsverbände dann abmahnen.
Okay, das ist Abmahnung. Okay, alles klar.
Ja.
Ansonsten, wie gesagt, ist die Tätigkeit an sich ist erlaubt. Ist ein bisschen paradox, muss man natürlich sagen. Ne?
Ja, die ist erlaubt, aber man darf keine Werbung dafür machen. Ich meine, das
Genau.
ist ähnlich wie bei Rauchen. Sie dürfen rauchen, Sie dürfen Zigaretten verkaufen, aber keine Werbung dafür machen.
Genau, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um sich das vorzustellen. Das heißt, man muss dann Überlegungen anstellen, wie man da Brücken bauen kann. Also, wie gesagt, Coaching, haben Sie gesagt, ist kein Problem. Das kann ich von überall aus machen. Ich glaube, da spielt, glaube ich, sogar auch das Ausland gar keine Rolle. Das ist, glaube ich, dann
Ja.
fast egal, wo man ist. Ne?
Also genau, es kommen auch noch wirklich viele Herausforderungen auf einen Heilpraktiker zu, wenn er reine Online-Angebote machen will. Weil sie sind dann auch in dem Bereich, wo so dieses Fernabsatzrecht eine Rolle spielen kann. Auch da gibt es relativ komplexe Fragestellungen. Beginnt dabei, ist das alles anwendbar? Also wir reden aber so Geschichten wie Widerrufsrechte, Informationspflichten und so weiter. Das Einzige, was ich auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, wichtigste Botschaft des Tages: keine Online-, keine Fernbehandlung ohne Behandlungsvertrag. Schließen Sie immer vorher mit dem Patienten einen Vertrag ab. Wie Sie das machen, ist auch etwas kompliziert, aber im Wesentlichen stellen Sie sich zumindest ein PDF vor, was Sie hin und her schicken, noch ein bisschen modifizieren, dann ist das schon was. Nur ohne Verträge heutzutage zu arbeiten, ist für Präsenzbehandlungen schon äußerst problematisch, für Online-Fernkommunikation, über Fernkommunikation aber rechtlich absolut von abzuraten. Also machen Sie immer einen Vertrag mit dem Patienten, bevor Sie mit der therapeutischen Arbeit beginnen.
Genau, da geht es um Behandlungsvertrag und da geht es auch darum, dass man die Vergütung auch bekommt. Ne? Das ist auch ein Aspekt
Es geht um
dieser.
die Vergütung und es geht eben um Vorsorge vor Regressansprüchen, weil in dem Vertrag regeln Sie eben auch so ein bisschen, was Sie da anbieten und wo die Grenzen sind, was Sie dürfen, wie nicht. Sie klären den Patienten auch ein bisschen auf, auch schon im Vertrag. Und nicht, dass dann der Patient später sagt: Mensch, ich habe da was ganz anderes vereinbart, du hast auch dies und jenes gesagt, das habe ich nicht bekommen, jetzt geht es mir schlechter. Also, um mal einen Einblick zu geben, ich hatte tatsächlich mal in meiner Laufbahn hier eine Klage. Ist hier eingegangen gegen einen Heilpraktiker. Man kann es nicht anders sagen, dass der hat geklagt auf ein verpfuschtes Leben und wollte dafür Schmerzensgeld. Also der hat alle seine Therapeuten, die er mal in seinem Leben hatte, verklagt mit der Begründung: Weil ihr mich nicht therapiert habt, habe ich jetzt ein schlechtes Leben und konnte keinen Beruf ausüben und sonst was, und hat da eine gigantische Schmerzensgeldforderung zusammen konstruiert, und die Leute hat einfach mal drauf verklagt. Also bei solchen relativ abstrusen Szenarien muss man sich absichern als Heilpraktiker. Und dafür ist eben der Behandlungsvertrag das A und O.
Das verstehe ich. Ich hoffe aber, dass Gerichte auch einen gesunden Menschenverstand haben und bestimmte Dinge dann auch durchleuchten und tiefer gehen. Zumindest hoffe ich, dass es in diesem Fall so war. Vielleicht nochmal so zum Abschluss, weil wir da eben schon so ein bisschen hingegangen sind. Also nochmal, aha, es greifen noch andere Dinge. Ich brauche einen Behandlungsvertrag und es gibt so dieses Fernabsatzgesetz. Wenn ich nur online unterwegs bin, muss ich wiederum rechtlich ein, zwei, drei Dinge
Genau.
berücksichtigen. Also deswegen auch nochmal kurz die Empfehlung heilpraktikerrecht.com, weil wir können nicht alles, da haben Sie viel, viel schon dargestellt.
Ja.
Nochmal, es gibt ja darauf, das war auch eine Frage, Diese Aufklärungspflicht nach Paragraph 630e BGB, also bürgerliches Gesetzbuch, wo
Ja.
wir jetzt sagen können, das gilt ja erstmal für alle. Und da steht drin, wie verhält es sich mit der Aufklärungspflicht? Ne, war die Frage, weil die muss ja mündlich erfolgen. Kann die jetzt auch online erfolgen? Das war noch eine Frage,
Ja.
die gestellt wurde. Vielleicht können wir die noch mal ganz kurz zum Schluss abhandeln.
Also, ich könnte Ihnen jetzt erklären, wie Juristen darum bemüht sind, zu klären, ob mündlich auch das ist, was wir hier machen über Online-Kommunikationsmittel. Ich kürze es aber mal ab. Also, Sie finden es auf dem Online-Portal ausführlich erklärt. Die Antwort lautet aber ja. Also, es wäre ja auch, ich sage mal, deutlich idiotisch, wenn ich eine Fernbehandlung erlaube, aber sage, die Aufklärung, die muss jetzt mündlich vor Ort erfolgen. Ja, das wäre absoluter Widerspruch. Und welchen Vorteil hätte ich davon? Keinen. Es gibt tatsächlich Stimmen in der juristischen Literatur, die sagen, nein, mündlich bedeutet nur vor Ort. Die würde ich aber wirklich mal bewusst übergehen. Also dann gibt es keine Online-Therapien. Ja, also weil der aus, wenn Sie jemanden in einem anderen Bundesland therapieren, der kommt nicht für die Aufklärung in die Praxis und macht nachher Online-Therapie. Das ist idiotisch. Und in der Praxis bei Ärzten kriegen Sie dann eine mündliche Aufklärung. Also selbst wenn die vor Ort sind, ja, sie kriegen ein Blatt in die Hand gedrückt und noch haben sie Fragen, tschüss. So, und deshalb, wenn sie eine Online-Therapie ausüben dürfen, dann ist auch die Aufklärung über dieses Kommunikationsmittel möglich. Sie können sich überlegen, ob sie noch einen Fragebogen als Unterstützung benutzen, aber relevant ist immer die mündliche Aufklärung und die bitte, ganz wichtig, sorgfältig dokumentieren. Also, es gibt keinen Heilpraktiker, bitte, der keine Patientendokumentation mehr hat. Und Sie dokumentieren auch alles, was über die Fernbehandlung relevant ist. Also dokumentieren Sie, dass Sie die Fernbehandlung gemacht haben, warum Sie die gemacht haben, also warum die vertretbar war für Ihre Ansicht und wie es dann eben therapeutisch weiterging. Aber es sind auch alles im Prinzip, wir können hier wahrscheinlich 100 Folgen machen und würden dann langsam uns der Wahrheit
Machen wir.
annähern. Ja, machen wir. Okay, dann beschließen wir jetzt, wir machen 100 Folgen, so, und jetzt, zack, und Folge 100.
Genau, und ich merke so, aha, fällt mir dazu ein, dass ich glaube, dass für viele es total interessant wäre, auch so Checklisten zu haben, ne? Was ist das Erste, woran ich denken muss, weil es sind halt ein paar Themen, deswegen möchte ich auch nochmal kurz an dieser Stelle sagen, das mache ich immer so ein Disclaimer, wir besprechen hier allgemeine Themen, ja, also wenn es in Einzelfallfragen gibt, die muss man dann immer mit Herrn Dr. Sasse direkt klären, das ist dann einfach nochmal wichtig, ne? Wenn ihr da ganz spezifische Einzelfragen habt, das sind allgemeine Dinge, die wir jetzt hier miteinander besprechen. Und an dieser Stelle würde ich für die heutige Folge sage ich vielen, vielen Dank, Herr Dr. Sasse.
Ja, und gern geschehen. Also ich zur Klarstellung, als Anwalt muss man ja auch vorsichtig sein. Ja, es ist keine Rechtsberatung, was wir hier machen. Ganz wichtig, was Sie jetzt angesprochen haben. Allgemein für alles gilt das. Wir haben ja auch tatsächlich keine Einzelfallfragen diesmal gehabt. Es ist eine Orientierung, auch das ist so. Ja, also wichtig ist schon mal, dass Sie überhaupt hier zuschauen, dass Sie Problembewusstsein haben. Das ist der erste Schritt. Und wenn Sie sich dann in der nächsten Zeit ein bisschen vertiefter damit beschäftigen, dann kriegen Sie es auch alles in den Griff. Also es ist jetzt keine Zauberei, keine Raketenwissenschaft. Es funktioniert schon.
Genau, und ich versuche Herrn Dr. Sasse zu bewegen, dass wir öfter noch solche Veranstaltungen machen können, weil dann, ich glaube nicht so Checklisten, was wie was, das wäre total hilfreich, plus die Plattform. Das, glaube ich, wäre total hilfreich. Vielleicht können Sie einmal noch mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt öfter diese Plattform, wir werden das auch unten noch mal verlinken. Können Sie uns einmal noch mal ganz kurz sagen, wenn Menschen jetzt Kontakt zu Ihnen suchen möchten oder das, was Sie gesagt haben, ich habe da eine Plattform, wo ganz viel drauf ist. Können Sie dazu noch mal so 2, 3 Sätze vielleicht sagen, damit die Leute das auch nachvollziehen können?
Ja, also Sie können natürlich einerseits auf meine Webseite schauen, www.sasse-heilpraktikerrecht.de. Da kriegen Sie einen Einblick über meine anwaltliche Tätigkeit. Mein Online-Portal steht Ihnen unter heilpraktikerrecht.com zur Verfügung. Das ist für alle, die eben an rechtlichen Themen interessiert sind. Sie können meinen Newsletter gratis abonnieren. Den finden Sie auf meiner Webseite ganz unten irgendwo möglichst klein verlinkt, aber Sie finden ihn. Und für alle, die bei den sozialen Medien sind, aktuell finden Sie mich bei Facebook. Auch da können Sie jederzeit mein Profil finden und da schreibe ich auch ab und zu mal eher kleinere Beiträge. Also Sie kommen irgendwie, wenn Sie über Heilpraktikerrecht googeln, nicht an einem meiner Profile wahrscheinlich vorbei und dann, wie gesagt, Newsletter ist gratis, damit können Sie auf jeden Fall starten.
Super. Für all diejenigen, die sagen, mir hat diese Folge sehr gefallen, wäre ich euch total dankbar, wenn ihr im Ganzen einen Daumen nach oben geben könntet und unsere Glocke abonniert, das ist völlig kostenfrei, also unseren Channel abonniert. Und bitte, bitte schreibt weitere Fragen, ja? Also einerseits hat es euch gefallen, welche Fragen habt ihr noch? Kommentiert bitte fleißig unten drunter, warum? Weil dann, glaube ich, kriege ich Herrn Dr. Sasse dafür, dass wir weitere Folgen vielleicht machen können. Also da sind wir jetzt auf euch angewiesen. Schreibt ganz, ganz viele Kommentare dazu. Dann können wir die Fragen so aufnehmen, die euch auch betreffen. Und Herr Dr. Sasse kann die möglicherweise einerseits hier beantworten, andererseits auch in das Portal mit übernehmen. Und da ist es wichtig, dass wir von euch auch genau die Fragen bekommen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank, Herr Dr. Sasse, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich sag mal für heute auf Wiedersehen, ja, das, weil ich mir gut vorstellen kann, dass wir einfach noch eine weitere Folge machen. Vielen, vielen Dank für Ihre
Ja,
Zeit.
danke, dass Sie mich eingeladen haben. Es hat Spaß gemacht und ich bin auch zuversichtlich, dass wir uns hier nochmal sehen werden.
Alles klar,
Tschüss.
vielen Dank. Liebe Grüße an euch da draußen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.